Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Folge habe ich Martin Egerer, den Gründer und Geschäftsführer von Egerer Consulting, interviewt. Egerer Consulting bietet Dienstleistungen im Bereich Unternehmenstransformation und Unternehmensresilienz an. Gemeinsam haben wir darüber gesprochen, was Unternehmenstransformation ist, mit welchen Herausforderungen Kunden und Kundinnen zu Egerer Consulting kommen, welche Branchen und Unternehmen derzeit den größten Transformationsdruck haben und wie die grobe Begleitung von Egerer Consulting aussieht. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen, Herr Egerer. Schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank dafür.
Vielleicht starten wir mal so rein, dass Sie sich einmal kurz vorstellen, beziehungsweise sich und natürlich auch Ihr Unternehmen Egerer Consulting.
Gerne. Martin Egerer, ich habe einen Wirtschaftsinformatiker-Hintergrund, bin Gründer und Geschäftsführer der Egerer Consulting, komme ursprünglich aus der Region Nürnberg. Bin dann wegen des Studiums erst ein bisschen durch den süddeutschen Raum getingelt, später auch ein bisschen internationaler geworden, war dann gerade auf dem Weg nach Norwegen, nach Trondheim, eigentlich um meinen PhD zu machen. Habe dann am Bahnhof meine Frau, damals Freundin, jetzt Frau kennengelernt, die gesagt hat, Eichstätt ist auch schön, und bin deswegen bis heute im schönen Altmühltal gelandet, wo ich mittlerweile mit Familie, mit zwei Kindern durchaus verwurzelt bin.
Sehr schön. Das hört sich auf jeden Fall nach einer sehr spannenden Hintergrundgeschichte an.
Ich habe gelebt. Genau. Vor 5 Jahren habe ich dann die Egerer Consulting gegründet. Letztlich mit dem, was ich vorher in vielen Jahren selber als Berater natürlich gemacht habe. Also ich habe berufsmäßig angefangen, eigentlich im Bereich Microsoft-Infrastrukturberatung, was man hier in der Gegend eben so macht, in der Automobilindustrie unterwegs, habe sehr stark im Produktionsumfeld Leitstände virtualisiert, ne? Stichwort Hochverfügbarkeit gesorgt mit Produkten wie Hyper-V, mit den Anfängen von Microsoft Azure etc. Bin dann aber eigentlich schon nach 2 Jahren eigentlich zurück zur Methodik, zur Schnittstelle zwischen Business und IT, weil mir das immer ein bisschen gefehlt hat. Also rein in der Technik hätte ich mich jetzt die 40, 45 Jahren bis zur Rente eigentlich nicht wohlgefühlt. Also ich habe so ein bisschen den Kontakt zu den Prozessen vermisst. Deswegen dann eben diese Suche nach der Methodik, nach Projekten, nach Prozessen und eigentlich vielmehr deren Ausgestaltung oder technologischer Umsetzung. Habe dann erste Führungsverantwortung bei einem mittelständischen IT-Dienstleister und Beratungsunternehmen als Regionalleiter in Ingolstadt übernommen. Habe da dann einen Zukauf durch einen großen indischen Konzern noch mitgemacht, als Führungskraft mit zu Ende gebracht und habe dann für mich entschieden, kulturbedingt auch, jetzt reicht's, jetzt ist es Zeit für mich selber, jetzt ist es Zeit für was Eigenes, für was ich selber schaffen kann. Genau, was tun wir? Gerade schon erwähnt, im Vordergrund steht bei uns die Methodik, die Beratung. Ich sage immer ganz salopp, wenn mich jemand fragt, wir machen Kunden wettbewerbsfähiger. Da sehen wir ganz vorne dran zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der Anpassungsfähigkeit, also sehr darwinistisch. Ne? Neudeutsch heißt es ja Transformation. Der zweite Aspekt ist der Widerstandsfähigkeit, also Neudeutsch Resilienz, wo wir auch, ich sage es mal, sehr digital denken. Ja? Also so Stichworte wie IT-Grundschutz, ISO 27000, NIS-2, kritische Infrastruktur etc. bedienen. Aber der Fokus beziehungsweise das Brot- und Buttergeschäft ist die erste Business Unit, aus der ich eben selber kam, die ich selber mitgestaltet habe, ganz zu Beginn vor 5 Jahren. Und das ist das ganze Thema Transformation und Projekte.
Wir haben ja auch gesagt, dass wir uns heute inhaltlich, also es ist jetzt schon gleich eine super Überleitung, weil wir haben gesagt, dass wir uns inhaltlich auch auf diesen Aspekt Unternehmenstransformation fokussieren wollen. Vielleicht mal jetzt auch für Laien erklärt. Was verstehen Sie unter Unternehmenstransformation?
Also vorneweg, was ist es nicht? Unternehmenstransformation ist nicht die Einführung eines einzelnen Produkt, seiner einzelnen Software oder ähnliches. Das ist schon tiefgreifender. Also es ist tatsächlich eine ganzheitliche Veränderung eines Unternehmens, die man willentlich herbeiführt. Ich sage immer, Wandel passiert in jedem Fall, Veränderung passiert in jedem Fall. Transformation ist ein bewusster Schritt oder ein bewusster Weg zu einem selbstdefinierten Ziel. Also das muss gewollt sein. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Ebenen, Aspekte. Das ist natürlich von der ganzen Organisation, die potenziell geändert wird, basierend auf einer strategischen, neuen strategischen Ausrichtung. Das heißt, man muss die Menschen mitnehmen, man muss seine Struktur mitnehmen. Oftmals geht es auch natürlich auch einher mit einer Modernisierung der IT-Infrastruktur oder der eingesetzten Technologien, nicht nur der IT, sondern im späteren auch Verlauf über die Anlagen etc., die man natürlich auf neue Produktion oder neue Prozesse ausrichten muss. Das hat einfach ganz, ganz viel, vor allem auch mit dem Thema Change zu tun. Also Change des Mindsets, die Leute mitzunehmen, die Leute dazu begeistern, weil auch als Führungskraft, ne, gerade als im strategischen Management, kann man Ziele definieren, ne, ein Transformationsziel ausgeben, wie man will. Wenn es einem auf diesem Weg nicht gelingt, Leute zu mobilisieren, die man auf diesem Weg mitnimmt, die als Multiplikatoren wirken und die mit einem zusammen auf dieses Ziel einzahlen, dann wird genau dieser Umstieg nicht gelingen.
Damit sind wir schon bei den Widerständen, aber ich glaube, die schieben wir noch mal ein bisschen nach hinten. Was ich vorher noch gerne wissen möchte, ist, wenn Sie jetzt auf Ihre, ich meine, so die aktuellsten Projekte blicken, was meinen Sie denn? Welche Unternehmen oder vielleicht auch welche Branchen haben derzeit so den größten Transformationsdruck?
Na, Druck heißt ja immer ein Stück weit notwendige Restrukturierung, weiß ich auch. Also typischerweise gibt es immer zwei Aspekte oder zwei Grundaspekte, die zur Transformation führen. Das eine ist der, ich sage jetzt mal eher positive, der willentliche, dass man sagt, Mensch, man hat irgendwie ein, was heißt, ein neues Zugpferd oder jemanden an der Spitze, der motiviert ist, der ganz bewusst ein Ziel, ein Transformationsziel ausgibt und das mit Innovation, mit Tatkraft, verbindet. Das ist der Optimalfall. Wenn es dann tatsächlich um Druck geht, dann muss man sich bewegen. Dann reden wir natürlich oftmals von Kostendruck, von gegebenenfalls auch Restrukturierung. Das kann natürlich auch ein gewolltes Ziel sein, um ein Unternehmen wieder gesunden zu lassen. Spontan fällt mir natürlich da die Automobilindustrie, beziehungsweise logischerweise auch die Zulieferindustrie ein, die Bauindustrie, mit seinen Lieferketten, den massiven Preisschwankungen der letzten Jahre, Lieferproblemen. Also da die Lieferketten zu stützen, alle, die da dahinter stehen. Ja, das sind so also zwei Branchen, die, glaube ich, auch in der Presse gerade, also es ist kein Geheimtipp, die da
Ja,
sehr
klar.
stark durch die Presse gehen und die dadurch dafür bekannt sind, natürlich, ja.
Sie haben jetzt ja schon mehrmals dieses Willentliche herausgehoben. Und ich glaube, natürlich ist es auch schön, wenn sozusagen, ja, da sozusagen der Wille vor dem Druck kommt. Aber ich glaube, in der Realität kann ich mir vorstellen, dass es doch oftmals andersrum ist. Dann kommt natürlich, also das heißt, erst kommt der Druck und dann kommt der Wille. Es gibt natürlich manchmal, dass vielleicht der Druck kommt und dann auch nichts passiert. Und dann, ja, klappt es mal, mal klappt es wahrscheinlich eher nicht. Aber also ist es denn tatsächlich so, dass die meisten ihrer Kunden, dass der Wille vor dem Druck kommt, oder ist es nicht eher andersrum? Also ist klar, wie ich das meine. Also
Ja,
ein bisschen eine so,
also es grundsätzlich passiert erstmal ja beides. Es ist aber auch kein andauernder Status. Also erstmal, jeder hat natürlich bessere und schlechtere Tage, beziehungsweise ab und zu auch mal ein Feuer, das vielleicht heißer brennt als die eigene Transformation, wenn es irgendwelche Feuer zu löschen gibt. Aber Transformation schafft man ja nicht alleine.
Ja, klar.
Transformation ist immer eine Gesamtunternehmung, die man mitnimmt und dann hat man immer Leute, ich habe vorhin diese Multiplikatoren, diese ganz wichtigen genannt, die willentlich sind. Teilweise vielleicht auch nicht über die gesamte Transformation, sondern nur über einen Aspekt, aber da nimmt man sie eben so mit, also klassisches Stakeholder-Management. Und es wird auch trotzdem in jeder Transformation auch die geben, die man mit ein Stück weit Druck an der richtigen Stelle mitnehmen muss, motivieren muss, ne? Dafür helfen sie vielleicht an der anderen Stelle, diese typischen Bedenkenträger vielleicht, die dann immer so ein bisschen verschrien sind, die aber auf der anderen Seite mit Sicherheit auch Hinweise geben oder geben können, wenn man sie denn ernst nimmt, wo es denn Probleme gibt. Also die zu
Klar.
ignorieren, ist ja typischerweise auch der falsche Schritt. Um auf die Frage zu kommen, wie die Auftraggeber sind, Führungskräfte sind ja oftmals zielorientiert und beauftragen uns da in dem Moment eher willentlich, wenn es um geplante Transformationen geht. Ja. Typischerweise hat es dann eben aber auch Seiteneffekte, beziehungsweise dann diese typischen betrieblichen Feuer. Ja. Also neben einer Transformation läuft ja trotzdem noch Tagesgeschäft, das
Klar.
aufrechterhalten wird. Und das sind dann eher Themen, wo man dann eingreifen muss, wo man gegensteuern muss, etc. Das ist dann typischerweise eher eine Drucksituation. Aber gerade auf einer Führungskräfteebene erlebe ich eigentlich mehr Wille zur Veränderung, weil ein Gesamt- oder ein größeres Verständnis dafür da ist, dass sich eine Unternehmung als solches bewegen muss und dass es entsprechender, ich sage jetzt mal, geplanter, strukturierten Maßnahmen bedarf.
Ja, okay. Vielleicht gehen wir da jetzt auch noch mal an dem Beispiel noch mal genauer drauf ein. Also mich würde jetzt auch noch mal so interessieren, wie denn der Anführungsstrichen grobe Ablauf ist, wenn Sie jetzt mit einem Kunden zusammenarbeiten. Also starten wir mal mit der ersten Kontaktaufnahme. Also jemand ruft Sie an und sagt: Hey Egerer, ich hab da was.
Genau, also typischerweise bringt ein Kunde bei uns schon eine grundsätzliche Idee mit. Also erstens mal, wenn er uns anruft, ist schon mal klar, es ist ein gewisser Wille da. Es kann sein, dass
Ja.
Druck dahinter hersteht, aber es ist dann schon mal ein Veränderungswille. Das steht schon mal im Vordergrund und das ist eine sehr gute Grundlage dafür, etwas zu tun. Der zweite Schritt geht dann natürlich dahin zu einem Thema, also eine Transformation braucht ein Ziel. So, dann haben wir zwei Varianten. Die eine ist, die ist schon sehr, sehr klar. Dann haben wir zum Beispiel mal einen Fixpunkt oder natürlich, wir müssen hier, ich sage jetzt mal, noch nachschärfen, was dieser Zielpunkt sein könnte. Also das heißt, wann will ich wo sein, mit welcher Ausprägung? Also wo sehe ich das Unternehmen in Zukunft? Dann muss sich natürlich dieser Weg ergeben, also diese typische Bergwanderung, dass man die skizziert. Das heißt, man kommt nicht gleich mit einem großen Schritt zu diesem Ziel, sondern man hat über entsprechende Jahre hinweg, die ja auch Fiskaljahre darstellen. Also wir reden hier von einer Finanzplanung, von Cashflow etc., ebenfalls auch von technologischen Zwischenebenen etc., von verschiedenen Reifegraden beziehungsweise einfach Zwischenschritten. Die müssen definiert werden, ne? Auch welche Maßnahmen man da ergreifen muss. Und dann fängt man tatsächlich an, diese Maßnahmen, nenne ich es mal, diese Initiativen, diese Einzelschritte in Programme und Projekte runterzubringen, hier nochmal zu dedizieren, okay, was sind die Ziele, wen brauche ich dafür, um das Ganze mitzunehmen, hält es dann immer wieder gegen die Zielsetzung, was für Skills, was für Fähigkeiten brauche ich, was brauche ich im Unternehmen, was ist strategisch wertvoll, was habe ich auf dem Markt, was muss ich mir dafür einkaufen, muss damit natürlich immer wieder gegen die Finanzplanung gehen. Und das dauert de facto an auf einer, ich sage jetzt mal, also wir reden ja von einer strategischen Transformationsebene, von einer Portfolioebene, die das Ganze dann immer wieder steuert, reportet und von einer operativen, ich sage jetzt mal, Projekt- oder Programmebene, ja, die dann immer wieder, ich sage jetzt mal, eigentlich ihre Einzelziele verfolgen, aber es muss immer noch auf dieser Portfolioebene eine Gesamtübersicht geben, dass auf diese, ja, auf diese Roadmap, ja, auf diese Reise hin zu diesem Transformationsziel auch eingezahlt wird.
Wie ist denn so der Anteil an, also sozusagen, den Sie einbringen, also ich sage mal der Arbeitsanteil, so nennen wir es mal so, den Sie jetzt einbringen als Egerer Consulting und den das Unternehmen selbst auch einbringen muss? Ich habe ja auf Ihrer Website auch gesehen, Sie bieten ja auch Transformation as a Service an, finde ich ja irgendwie super spannend. Da verschiebt sich vielleicht auch der prozentuale Arbeitsanteil nochmal so ein bisschen, aber ja, vielleicht gehen wir
Ja.
da mal kurz drauf ein.
Ja, genau. Also arbeitsanteilig ist tatsächlich so, dass wir typischerweise, also wir sehen uns da sehr stark als Umsetzer. Das heißt, wir beginnen sehr stark von unserem Fokus oder in, wie heißt es jetzt mal, 4 von 5 Projekten tatsächlich nicht erst mit der Zieldefinition, sondern wie gesagt, von einer Idee, von der Ableitung der Maßnahmen, von Initiativen und der Initiierung erster Projekte auf dieser Reise, ne, auf diese Einzahlung in diese Roadmap. Das heißt, wir beginnen typischerweise mit einem klassischen Anforderungsmanagement, Ideation und Specification. Also wie könnte man eine Maßnahme umsetzen? Wie sehen die Anforderungen dafür aus? Erarbeiten typischerweise auch Business Cases zu diesem Thema. Das heißt, wenn wir das umsetzen, was für ein Business Case kommt daraus? Ist es keiner etc.? Also da geht es ja auch um das ganze Thema, wie viel Budget frisst das Ganze in diesem Geschäftsjahr, in den nächsten vielleicht auch? Und was ist der erwartete, ja, Output, ja, also der Return on Invest in den nächsten Jahren? bis das Ganze dann nach der Initialisierungsphase tatsächlich zu einem Projekt wird, das wir dann ja ganz salopp gesagt in Anführungszeichen durchsteuern, ne? Mit allen Risiken, mit dem ganzen Thema Controlling, mit den einzelnen Gateways, die wir hier durchfahren, auf konzeptioneller Ebene, auf Umsetzungsebene, nach Testebene, Einführungsebene, bis hin zu einer koordinierten Übergabe in den Betrieb. Wo ich gerade bei uns, bei IGERA Consulting, eine sehr große Stärke sehe, diese Operationalisierung, dass wir nicht einfach ein Produkt hinwerfen und sagen, so, das war's jetzt, sondern tatsächlich immer dafür sorgen, dass ein Produkt, ein Ergebnis eines Projekts immer, und wenn es auch nur ein temporärer Übergang ist, ne, also hinsichtlich der Technologien, die vielleicht auch nur über einzelne Jahre eingesetzt werden, immer sauber in den Betrieb kommt. Das machen wir typisch mit sehr heterogenen Teams, ja, in komplexen Strukturen. Das heißt, uns ist es meistens sehr wichtig, dass Verantwortlichkeiten geklärt sind. Typische Beispiele sind: Ich habe sehr schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ein Geschäftsprozess verantwortlich, also der sagt, wo es lang geht, wie der Prozess laufen muss, ebenfalls von extern kommt, weil es irgendein Experte ist, der nach dem Projekt dann auch wiederum weg ist. Da ist mir tatsächlich wichtig zu sagen, das soll ein Interner sein, der eben auch, also während des Projekts Entscheidungen mit trifft, mitträgt, auch in den Gateways und auch danach noch da ist, betrieblich und fachlich verantwortlich für diesen Prozess ist. Weil ansonsten passiert, ähnlich wie zum Beispiel auch aber beim, also IT-seitig, bei dem Applikationsverantwortlichen, der diese Entscheidung mitträgt, mittrifft und später für die Applikation, für die technische Umsetzung verantwortlich ist, dass jemand dasteht und sagt, naja, aber wir haben jetzt hier irgendwie ein Ergebnis, aber wir haben das gar nicht mit entschieden und bin nicht dafür verantwortlich. Oftmals stirbt dann das Ergebnis, wodurch wieder das Fundament für weitere darauf aufbauende Projekte, Ergebnisse etc. fehlt. Und dann baut man seine gesamte Transformation so ein bisschen auf Sand. Also da gilt es tatsächlich, eine gewisse End-to-End-Perspektive zu haben, diese Verantwortlichkeit wirklich auch sicherzustellen, sodass man hier wirklich ein sauberes Fundament hat und dieses Fundament, ganz salopp gesagt, ist Verantwortung. Ja? Und das nicht unbedingt auf einer Management-Ebene, sondern das ist etwas, was man auf einer operativen Ebene durchaus als Rolle verankern kann. Diese Prozessverantwortlichkeit, Applikationsverantwortlichkeit, und so weiter. Das heißt, wir beziehen hier unsere Kunden immer sehr individuell mit ein. Typischerweise sind dann, ich sage jetzt mal, Umsetzungspartner, ne, Entwicklungsfirmen. Gegebenenfalls gibt es ja auch keine Individualentwicklung, ja, sondern einen Baustein, den man dann mit einem Standardprodukt macht, etc. Da gibt es dann natürlich weitere Lieferanten, Dienstleister, mit denen es man umsetzt. Aber es gibt einzelne Themen, die müssen beim Kunden liegen. Und das ist immer die Entscheidung, ja, die Vorgabe der Richtung, ja, wenn es der Klartext am Ende das letzte Wort, ob es nach links oder rechts gibt. Und das sind dann auch die Protagonisten, denen man Handlungsoptionen anbietet. Also im Sinne von, ich habe hier für dich drei Optionen mit folgenden Vor- und Nachteilen, kostet dich XY, bitte triff mir jetzt eine Entscheidung. Wenn du keine Entscheidung triffst, wird Folgendes passieren. Wir bleiben stehen, es kostet dich so und so viel und so weiter. Also diese typische Do-Nothing-Handlungsoption, die dann dabei ist. Also es ist immer wichtig, den Kunden dabei zu haben. Wie groß das Team dann am Ende ist, ist natürlich immer projektindividuell, das lässt sich pauschal nicht sagen, aber es geht de facto nicht ohne Kunden.
Klar.
Angesprochen auf das Thema Transformation as a Service bilden wir letztlich ja diese Portfolio-Ebene für den Kunden ab. Das heißt, auch hier leiten wir von einer, ich sage jetzt mal, wir leiten erstmal eine Roadmap ab. Wir gießen das entsprechend über Geschäftsjahre hinweg in Projekte, in Programme. Wir sorgen dafür, dass sie entsprechend initialisiert werden, überwachen sie, reporten sie, stellen hier je nach Ausmaß entsprechende Projektleiter bzw. Skills fürs Thema Anforderungsmanagement, Risikomanagement, Technologieberatung und so weiter und so fort und bilden da entsprechend diesen gesamten Stack des Portfolio-Managements im Auftrag des Kunden auch ab.
Ja, jetzt haben Sie ja schon angesprochen, dass das ja auch über einen längeren Prozess, also dass es ja auch ein längerer Prozess ist, der runtergebrochen wird, dann auf verschiedene Unterprojekte und so weiter. Wie lang ist denn, also wie lange dauert denn im Durchschnitt so eine Begleitung, die Sie auch anbieten? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja doch auch längerwierig, weil sonst ist es ja nur letztendlich eine Eintagsfliege, die dann auf Sand gebaut ist, haben Sie, glaube ich, gesagt, die dann sozusagen auch wieder schnell vergessen ist.
Ja, also lässt sich natürlich pauschal auch nicht sagen. Also typische Transformationen, die wirklich tiefgreifend sind, haben natürlich immer das Thema, dass es neben dem Ablauforganisation anzupassen ist, dass ein kultureller Wandel passiert, dass die Menschen mitgenommen werden. Und deswegen ist es jetzt kein Thema von typischerweise Monaten, sondern da spricht man tatsächlich von Jahren. Es geht ja auch darum, vielleicht komplette Lieferketten anzupassen für Themen, neue Märkte zu erschließen, neue Produkte zu entwerfen. Das braucht natürlich ein Stück weit Zeit. Dann bin ich ja ein Fan von durchaus auch iterativen Vorgehen, gerade beim Thema Produktentwicklung etc., auch beim Thema Lieferketten. Also wenn man Fertigprodukte etc. einkauft, die man zulegt, kann man durchaus auch mal eine Iteration fahren. Also erste Vertragslaufzeit zum Beispiel ein Jahr, anderthalb, 2 Jahre, je nachdem, wie es auch möglich ist, um dann zu sagen, okay, bis dahin hat man so viel Erfahrung, dass man auch wieder die nächste Iteration eines Vertragswerts, auch von Qualitätskriterien etc. erheben kann gegenüber seinen Lieferanten. Das heißt, hier kann man sich beidseitig einfach nochmal professionalisieren, auch im Rahmen einer Transformation. Deswegen sage ich jetzt auch mal aus der Hüfte, so typische Transformation sollte man irgendwo sich zwischen 2 bis zu 5 Jahren Zeit nehmen.
Ja.
Mehr als 5 Jahre schwierig, weil sich der Markt als solches natürlich so schnell, so stark bewegt, dass es eigentlich fast keinen Sinn macht, große Ziele, Transformationsziele mit einem Zeitraum über 5 Jahre wirklich auszurufen. Ja, weil bis dahin muss man sich schon wieder, da überholt die nächste Transformation schon wieder die aktuelle. Und dann sorgt man wiederum für zu viel Unruhe. Also auch einzelne meiner Kunden sind ja so unterwegs, dass nach der Änderung der Organisationsstruktur vor der Änderung der Organisationsstruktur ist. Das heißt, die Leute kriegen jedes Jahr irgendwie andere Visitenkarten, machen aber permanent irgendwie denselben Job. Das ist dann am Ende auch ungesund. Also die winken das einfach nur noch vorbei, um es mal so zu sagen, und sagen, ja, was wollen Sie jetzt schon wieder? Okay, wir kriegen einen anderen Abteilungstitel. Das heißt jetzt anders, aber wir machen letztlich das Gleiche. Also das darf natürlich dann in der Form auch nicht passieren.
Ja, aber ist den Kunden so bei der Erstkontaktaufnahme dann auch schon bewusst, dass das ein längerer Prozess ist? Weil ich zum Beispiel weiß es halt so aus dem, ich sage mal so aus der Führungskräfteentwicklung, da kommt ganz oft die erste Anfrage für so einen Seminartag und dann sage ich, ja, wir können natürlich gerne einen Seminartag machen. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, sinnvoll auf Führungskompetenz aufzubauen, dann brauchen wir halt, also da reichen dann ein paar Monate. Das geht dann nicht über mehrere Jahre, aber dann brauchen wir einfach eine gewisse Zeit, damit es sozusagen halt auch anschlägt und der Transfer in die Praxis dann auch sichergestellt ist. Also, wie ist das bei
Ja.
Ihnen? Ist dann den Kunden das durchaus bewusst, dass das so ein längerer Prozess ist? Schon
Ja,
bei,
also
ja.
grundsätzlich ja, man geht schon davon aus, dass die Leute sind jetzt, die auf uns zukommen, die Führungskräfte, typischerweise keine Neulinge, ja, also keine Startups. Wir reden da ja eher von, ich sage jetzt mal, Old Economy mit entsprechender Erfahrung, bei denen es auch jetzt nicht der erste Veränderungsprozess ist.
Ja.
Das heißt, die haben durch Schmerz gelernt, typischerweise. Mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Das heißt, ja, es ist ein grundsätzliches Verständnis dafür da, auch wo die Problematiken grundsätzlich liegen können. Und das ist eben ein Grund, warum die Leute auf uns zukommen, weil sie eben wissen, dass es gut tut, hier einen ja durchaus auch manchmal externen Moderator, Kümmerer zu haben, mit einem Blick von außen, jemanden, der eben ja jetzt ganz bewusst nicht von innen kommt, sondern das Ganze vielleicht auch so ein bisschen als unabhängiger Dritter moderieren kann.
Okay.
Ja, schneller geht natürlich immer. Das ist bei jedem Kunden so, dass er sagt, ja, okay, wenn wir jetzt irgendwie das Ganze auf 3 Jahre festlegen, die Transformation. Aber da ist natürlich schon der Wunsch da, okay, wie kann man es beschleunigen? Dann kann man natürlich sagen, okay, mit den Kapazitäten, wenn man die freischaufelt, dann kann man das schneller machen. Wie wahrscheinlich ist das? Weil, sind wir mal ehrlich, und das ist auch das Typische, was wir erleben, am Ende schlägt der Betrieb bzw. die Aufrechterhaltung des Betriebs immer die Transformation.
Ja,
Ja,
ja.
das heißt, die Leute typischerweise, mit denen man auch zusammenarbeitet, also der erwähnte Geschäftsprozessverantwortliche oder andere Leute aus einem Betrieb, aus einem IT-Betrieb etc., in deren Jobbeschreibung steht vielleicht auch, ja, verändere das Unternehmen, aber deren primäre erste Aufgabe ist es, den Betrieb sicherzustellen, den Bestandsbetrieb. Und erst wenn das erledigt ist, reden sie von Projekten. Und das ist einerseits eines der größten Projekte, was natürlich so die zeitliche Abfolge angeht, gerade wenn man geteilte Ressourcen hat, ne? Also es ist der typische Mitarbeiter, der gleichzeitig also neben seiner betrieblichen Rolle noch in neuen Projekten sitzt, was auch immer so ein Projektbaustein ist, so ein klassischer. Aber da sieht man schon, wo es grundsätzlich wackeln kann. Also man hat eben ganz, ganz selten dedizierte Transformationskapazitäten im Unternehmen. Das sind
Ja.
tatsächlich eher dann externe, die genau aus diesem Grund eben potenziell vielleicht sogar mehr Schlagkraft haben. Aber es liegt eben daran, dass interne vielleicht auch unwissentlich gegenüber ihren Vorgesetzten oder anderen, die haben unfassbar viele Dinge auf dem Schreibtisch und müssen dann eben auch mal unterstützt werden. Ja, denen muss
Ja.
geholfen werden. Und deswegen so ein bisschen auch diese, ja, diese bewusste Hands-on-Mentalität, nicht nur irgendwelche Folien runterzubeten, nicht nur irgendwas zu reporten, sondern mit reinzugehen in Konzepte zu unterstützen, durchaus auch mal eine Rolle eines anderen wahrzunehmen, mit einem Vorschlagswesen zu kommen. Alles gut, ja, sind die Leute dankbar dafür, aber am Ende muss die Entscheidung bei ihnen liegen. Also ihnen muss einfach klar sein, was in den Konzepten steht und sie müssen willentlich, also bewusst entscheiden, ja, in diese Richtung gehen wir. Das ist ganz wichtig, weil ansonsten kommt es, wie vorhin schon erwähnt, zu diesem, ja, ich habe das Konzept ja gar nicht geschrieben, ja, und ich weiß gar nicht, was drinsteht und ich bin dafür gar nicht verantwortlich. Genau das darf nicht passieren, das muss man sicherstellen.
Ja, damit sind wir ja vielleicht schon bei den Faktoren, die dazu führen, dass der Veränderungsprozess scheitert. Also wir haben jetzt zum einen mal so das Thema Verantwortung, was Sie jetzt schon mehrmals angesprochen haben. Dann haben wir vielleicht auch den Faktor Zeit, der eine gewisse Rolle spielt. Dann haben wir schon natürlich auch vielleicht auch Widerstände im Unternehmen. Das war auch schon mal so kurz zu Beginn, dass wir drüber oder dass wir es angerissen haben. Und dann so das Thema Untergehen im Operativen und dann sozusagen keine Zeitkapazitäten dann auch zur Verfügung haben. Gibt es denn noch andere Faktoren oder was sind die Hauptfaktoren, die dazu führen, dass der Veränderungsprozess scheitert? Sind das schon die genannten oder gibt es da noch was anderes?
Also ich glaube, die hauptsächlichen wurden tatsächlich genannt. Typischerweise ist natürlich Kostendruck, ne? Cashflow etc. ist, also die Erreichung von Zielen ist natürlich immer ein Thema, gerade bei innovativen Themen. Ja, also wir denken alle an die Corona-Zeit zurück, da wurde Innovation in vielen Bereichen einfach erstmal gestoppt, zurückgefahren, pausiert, wie auch immer. Das heißt, da ist natürlich einfach ein Hebel, um Gelder einzusparen, die woanders einfach nicht reinkommen, wenn die Absatzmärkte sich nicht so verhalten wie geplant, sage ich jetzt mal. Technologie ist ein Thema, wenn sich Technologie überholt,
Ja.
auf einem Technologie-Stack aufbaut, der vielleicht schon nach ein, zwei, drei Jahren vielleicht nicht gar nicht mehr das verspricht, was eigentlich ist. Dann fangen plötzlich Diskussionen an, da gibt es hier neue Lösungen, die sind doch viel besser, dann kommt man ins Zweifeln, dann werden Entscheidungen wieder überprüft, die man vor ein, zwei Jahren zu diesem Zeitpunkt durchaus sinnvollen Sicht so getroffen hat. Aber wo man dann natürlich anfängt, ja, diese Themen wieder ad acta zu führen, wieder neu aufzurollen, etc., was den Motor dieser Gesamttransformation natürlich ins Stottern bringt. Ja. Also
Ja.
letztlich ist auf allen dieser genannten Ebene, Technologien, Menschen, Prozesse, etc., durchaus Potenzial da, dass eine Transformation scheitern kann. Aber die wesentlichen sind mit Sicherheit die von Ihnen genannten.
Okay. Sie haben ja jetzt gesagt, Sie haben Egere Consulting vor 5 Jahren, war es, glaube ich, gegründet. Was machen Sie vielleicht heute anders als zu Beginn? Also was sind vielleicht so die größten Learnings, die Sie mittlerweile auch schon in Ihrer Arbeit implementieren?
Also tatsächlich, die Operationalisierung hat für mich an Bedeutung gewonnen, eines Produkts oder eines Projektergebnisses, ganz, ganz salopp gesagt, wirklich auf dieser operativen Ebene. Das ist für mich ein stärkerer Aspekt geworden, einfach weil ich gesehen habe, dass durchaus auch nach erfolgreichen Projekten, die wir geführt haben, nach erfolgreichen Umsetzungen, auch nach erfolgreichen Starts in den Betrieb, und wir bleiben ja mit unseren Kunden auch in Kontakt, ja, Themen einfach danach gestorben sind. Um es mal ganz erlaubt zu formulieren. Das bedeutet, Dinge, die aufgebaut waren, Lösungen, die aufgebaut wurden, wurden nicht bedient. Es haben sich andere Prozesse oder Ersatzprozesse drumherum gebaut, aus verschiedensten Gründen. Und da bin ich mittlerweile viel mehr dabei, eher nachhaltige Lösungen für den Kunden bauen zu wollen und hebe da auch viel mehr die Hand. Ganz zu Beginn, im Rahmen der Initialisierungsphase, im Rahmen der Zielphase. Letztlich habe ich natürlich auch viel mehr gelernt über das ganze Thema, wie muss ein Scope aussehen, wie muss ein Projekt, eine Zielsetzung aussehen, wie smart, also wie man so schön sagt, muss das sein, damit ich, also wirklich mit einer End-to-End-Perspektive an eine, vielleicht nicht Transformation, aber zumindest an Projekte und Programme, ich durch dieses Thema wirklich auch gut durchkomme und das auch zum Abschluss bringe. Ja, weil der Unterschied zu diesen sterbenden Themen sind natürlich Langläuferprojekte, die will auch keiner, die kosten nur Geld und frustrieren alle. Das heißt, auch zum Beispiel kleinere Projekte zu machen. Also
Ja.
lieber ein Projekt nach dem anderen, immer wieder folgende, aber kleinere Projekte zu schreiben, ist mit Sicherheit auch ein Learning. Der Umgang mit Führungskräften auf verschiedenen Ebenen ist ein anderer. Das Zutrauen zu den einzelnen, wie soll ich sagen, Akteuren, Mitarbeitern ist ein anderer. Also ich erlebe tatsächlich heute viel mehr, wie soll ich sagen, Veränderungswillen beim Individuum, solange man den Leuten verdeutlicht, warum es notwendig ist. Ja, und die Leute wirklich auf diesen Weg mitnimmt. Also es gibt nicht diesen pauschalen Ablehner. Es gibt Bedenkenträger, ja, die gibt es immer, die gibt es überall, teilweise auch sehr stark und weiterhin natürlich irgendwie für, also ich sage jetzt mal, projektstörend in irgendeiner Form. Aber die haben irgendwo immer einen Grund. Ja? Die kriegt man nicht immer, also ich sage jetzt mal, gerade Ängste, nicht immer ausgeräumt. Aber es sind keine Totalverweigerer, ne, um diesen Begriff mal zu bemühen, sondern da gibt es einfach irgendwo Ängste. Nicht 100% von denen sind tatsächlich immer ablösbar, immer moderierbar. Aber ein grundsätzlicher Veränderungswille ist bei allen Menschen, Mitarbeitern eines Unternehmens trotzdem immer da.
Sehr gut. Ich würde jetzt gerne zum Abschluss noch mal so ein paar schnellere Fragen stellen, also sozusagen, die einfach nur, die Sie einfach vielleicht nur mit einem Satz oder so beantworten, um einfach noch mal so einen kleinen Abschluss zu haben, ja?
Gerne.
Und zwar, wenn Sie Unternehmenstransformation in einem Satz beschreiben müssten, wie würde der lauten?
Als ganzheitlicher, bewusster Wandel eines Unternehmens hin zu einem gewählten Ziel.
Sehr schön. Und das aus dem Stegreif. Sehr schön. Was braucht es, damit Unternehmenstransformation gelingen kann?
Wille und Miteinander. Führung und Moderation.
Also alles Wille, Miteinander, Führung und Moderation.
Richtig.
Was raten Sie Geschäftsführern und Führungskräften, die gerade am Anfang einer Transformation stehen?
Sich wirklich klar werden über das Ziel, auch über die, ich sage jetzt mal, Resilienz des Ziels. Schwierig ist immer, wenn ein Unternehmens- oder ein Ziel einer Transformation sich auf der Fahrt ändert. Das ist immer schwierig. Und wenn man das Ziel mal ins Auge gefasst hat, Wille zur Umsetzung.
Das ist vielleicht, ich stelle jetzt die Frage trotzdem mal, aber vielleicht ging das jetzt auch schon in die Richtung. Welche eine Botschaft würden Sie Unternehmerinnen und Unternehmern mitgeben, die Transformation ernsthaft angehen wollen?
Machen.
Prägnant und kurz.
Machen. Das ist das Allerwichtigste. Ja.
Die letzte Frage: Was sollten die Zuhörer und Zuhörerinnen auf jeden Fall aus unserem Gespräch mitnehmen?
Dass ein grundsätzlicher Wille zum Wandel bei jedem da ist. Ja. Dass das Machen erstmal an erster Stelle steht. Das auf jeden Fall. Wenn man dem Ganzen eine Struktur gibt und die Leute mitnimmt, dann kann das funktionieren. Es ist nie leicht, es wird nie ohne Widerstände gehen, mit denen ist zu rechnen und trotzdem kann Transformation erfolgreich sein.
Sehr schön. Vielen Dank für das Interview, Herr Egerer. Ich möchte jetzt vielleicht noch Ihnen die Möglichkeit geben, wo findet man denn mehr über Sie, wenn man jetzt ja mehr über Sie erfahren möchte, beziehungsweise mit Ihnen zusammenarbeiten möchte?
Einerseits natürlich über unsere Website egerer-consulting.de. Und zusätzlich natürlich auf den Social-Media-Kanälen, allen voran natürlich LinkedIn, wo man natürlich auch verschiedenen Unternehmensgeschichten folgen kann.
Sehr schön. Vielen lieben Dank für das Interview. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Vielen Dank nochmal für die Einladung.
Und ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einiges mitnehmen konnten. Vielen Dank.
Würde mich freuen. Danke sehr. Tschüss.
Tschüss. Kennst du schon meine beiden Ausbildungsprogramme? Im Februar 2026 startet sowohl die Ausbildung für Führungskräfte als auch wieder eine neue Runde in der Gruppe der Ausbildung zum Führungskräftecoach. In der Ausbildung für Führungskräfte lernen Führungskräfte in einer Kleingruppe alles, was sie brauchen für ganzheitliche Führungskompetenz. Und in der Ausbildung zum Führungskräftecoach zeige ich dir, wie du Führungskräfte coacht, qualitativ hochwertig und wissenschaftlich fundiert. Du findest die Links zu beiden Ausbildungen in den Shownotes und ich freue mich, wenn du reinschaust und natürlich, wenn du dabei bist.